Hast du je bereut, an Christus zu glauben? Ist dir je in den Sinn gekommen, vielleicht war das alles keine so gute Idee? Vielleicht ging es mir viel besser, als ich noch nicht gläubig war. Timothy, hast du jemals bereut, an Christus zu glauben? Hast du jemals bereut, dass du an den Herrn gläubig geworden bist? Es ist ein Kampf teilweise in dieser Welt. Denn wir sehen noch das große Ende nicht und finden das so oft in den Psalmen. Sie sagen, wo ist dein Gott? Und es fühlt sich so an, als wäre der Glaube manchmal so schwach und so unnütz. Ist der Glaube nicht vielleicht doch nur eine Vertröstung auf eine schöne Zukunft, um die Nöte und Schmerzen des Lebens irgendwie besser zu erdulden? Ist das vielleicht doch alles nur irgendwie eine Fantasie, an der man sich halten möchte, aber die eigentlich nicht tragfähig ist? Nun, Paulus, er lebte ein sehr erfolgreiches Leben. Er war ein Musterschüler. Er war angesehen. Er war einer der Schüler eines der angesehensten Lehrer in Jerusalem. Er hatte eine leuchtende Zukunft vor sich. Aber der Herr ist ihm begegnet. Christus ist ihm begegnet. Und sein ganzes Leben hat sich verändert. Und wenn man aus der einen Perspektive drauf schaut, denkt man, oh, der ist irgendwo falsch abgebogen. Alles scheint schiefgelaufen zu sein. Ja, plötzlich hat er gar keine feste Arbeit mehr, sondern reist irgendwie in ganz Europa rum und wird ständig verhaftet und kommt ins Gefängnis und wird verhört und leidet lauter Not. Und man denkt, Mensch, Paulus, war das vielleicht alles ein Fehler? Aber dann auf einer anderen Perspektive, wenn ihr Paulus gefragt hättet, bereust du diesen Weg nach Damaskus? Bereust du es, dass Christus dir begegnet ist? Und vielleicht gab es Momente, wo er dachte, oh Herr, wieso? Aber letztendlich wird er sagen, alles, was ich hatte, ich erachte es für Dreck gegenüber der Erkenntnis Christi. Und in unserem heutigen Predigtext ist Paulus in Ketten, in Apostelgeschichte 26. Paulus ist in Ketten. Er wurde gefangen genommen in Caesarea, nach Caesarea gebracht, gefangen genommen in Jerusalem. Und er spricht vor König Agrippa II., der von den Römern als Herrscher über die Gebiete unter anderem in Judäa und Galiläa eingesetzt wurde. Und Paulus, der Gefangene, er tritt ihm entgegen und er wünscht etwas für den König. Er wünscht diesem König etwas. Und könnt ihr euch vorstellen, was? Er wünscht sich, oh Agrippa, ich wünsche, du wirst wie ich. Ausgenommen der Ketten. Ich wünschte, du kannst auch gläubig werden. Das wünsche ich dir. Dass du das erfährst, was ich erfahren habe. Nun, hat der Glaube einen Nutzen in diesem Leben? Gibt es Segnungen des Glaubens, die nicht einfach nur auf die Ewigkeit sich beziehen, auf das Himmelreich, auf das Leben nach dem Tod? Ist dieses Leben einfach nur eine große Qual, aber irgendwann gibt es halt einen Lohn? Oder gibt es etwas in diesem Leben, wo man sagen kann, oh, selbst das will ich um keinen Preis aufgeben? Auch in diesem Leben ist Christus mir lieber geworden als alle Versuchungen der Sünde, als alles, was die Welt bieten kann, als all das, wonach ich vorher strebte. Nun, er wünscht dem König, der doch scheinbar alles hat, diesen Segen. Er wünscht ihm, Christ zu werden. Aber er erklärt auch, was das ist. Warum das so kostbar und nützlich ist. Und deswegen lesen wir in Kapitel 26 die Verse 16 bis 20 und dann noch die Verse 27 bis 29. Apostelgeschichte 26 ab Vers 16. Paulus berichtet hier, was Jesus zu ihm sprach, als er ihn auf dem Weg zu Damaskus begegnete. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Daher, König Agrippa, war ich nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung, sondern verkündigte denen in Damaskus zuerst und in Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen Buße zu tun und sich zu Gott zu bekehren, indem sie der Buße würdige Werke vollbrächten. Und dann lesen wir weiter in Vers 27. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Agrippa aber sprach zu Paulus, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Paulus aber sprach, ich möchte zu Gott beten, dass über kurz oder lang, nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche werden, wie auch ich bin, ausgenommen diese Fesseln. Hat der Glaube einen Nutzen in diesem Leben? In der 33. Frage unseres Katechismus wird das, was Paulus hier zuversichtlich verkündet, etwas systematisch zusammengefasst. In der 33. Frage heißt es nämlich, welche Wohltaten werden den wirksam Berufenen in diesem Leben zuteil? Und die Antwort, sie lautet, den wirksam Berufenen werden in diesem Leben die Rechtfertigung, die Kindschaft, die Heiligung und die vielfachen Wohltaten zuteil, die in diesem Leben damit verbunden sind oder daraus hervorgehen. Wir erinnern uns, die wirksame Berufung ist das mächtige und gnädige Wirken Gottes, mit dem er uns Sünder zu Christus einlädt und zieht. Bei dieser wirksamen Berufung empfangen die Gläubigen gleichzeitig besondere Wohltaten oder Vorrechte in diesem Leben. Dadurch, dass Gott Menschen bei der wirksamen Berufung mit Christus vereint, haben sie Anteil an den großen Wohltaten, die Christus für die Seinen erworben hat, durch sein Leben und seinen Tod. Und die großen und führenden Wohltaten sind Rechtfertigung, Kindschaft oder auch Adoption und Heiligung. Wir gehen auf diese einzelnen Punkte auch in den nächsten Fragen noch einmal gesondert ein, aber es ist gut und nützlich, es auch einmal zusammen zu betrachten. Drei führende Wohltaten, die wir in diesem Leben bekommen, durch den Glauben an den Herrn Jesus, durch die Verbindung. Alle, die Gott wirksam berufen hat, die er zu Christus zieht, sie haben Anteil daran. Und was bedeutet das? Erstens, Rechtfertigung bedeutet ein neuer rechtlicher Stand. Paulus weiß, dass der Segen des Evangeliums darin besteht, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen. Sobald der Herr unsere Seele wirksam mit seinem Wort und seinem Geist zu Christus führt, ist der Sünder aus dem Stand der Verdammnis erlöst und er erfährt die volle Vergebung seiner Sünden. Nicht einen Moment lebt er länger in der Finsternis der Verdammten, die aufgrund ihrer Schuld die ewige Nacht des Strafgerichts Gottes erwarten. Stell dir vor, du bekommst einen Brief nach Hause. Ein offizieller Brief von einer Behörde. Und du öffnest es und dort ist eine Vorladung zum Gericht. Und es steht in diesem Schreiben, es besteht ein dringender Tatverdacht, dass du des Raubes und der Gewalttat schuldig bist. Und bis zu diesem Moment dachtest du, vielleicht hat es niemand gesehen. Vielleicht hat es niemand mitbekommen. Vielleicht kommst du davon. Aber ab diesem Moment, wo du dieses Schreiben erhältst, weißt du, oh, dieses Datum meiner Vorladung wird der letzte Tag meiner Freiheit sein. Ich werde dem auf keinen Fall entkommen. Sie wissen, was ich getan habe. Ich werde bestraft werden. Nun, vielleicht ist es noch eine Woche hin, vielleicht noch zwei, vielleicht einen Monat. Aber nichts, was du tust, wird irgendwie unabhängig sein von dieser Vorladung. Egal, was du tust, ob du einkaufen gehst, du weißt, ah, ich habe noch diese Zeit. Wenn du ein Bewerbungsgespräch für einen Job hast, weißt du, ah, ich habe nur noch diese Zeit. Wenn du jemanden kennenlernst, der vielleicht Interesse an dir hat, du weißt, ich habe nur noch diese Zeit. Diese Drohung des Gerichts prägt jeden Augenblick deines Lebens. Du bist vorgeladen und du weißt, du bist schuldig. So ist es mit dem Menschen von Geburt an. Wir sind gebrandmarkt mit dem Eintrag Verbrecher. Die Strafe wird ausgeführt. Und das Wort Gottes, es erinnert uns daran, du bist vorgeladen. Gott hat ein Datum bestimmt, an dem er dich richten wird und du wirst nicht entkommen. Egal wie viele Anwälte du bezahlen kannst, egal wie sehr du lügen kannst, egal was für eine Kreativität du hast, irgendwelche Ausflüchte dir zu überlegen, egal wie weit du in diesem Leben bisher damit weggekommen bist, die Vorladung steht und du weißt, du bist schuldig. Aber sobald jemand zu Christus gehört, ist alles bereinigt. Alles. Sie werden sogleich mit dem Glauben hinübertransportiert in die Freiheit der Gerechten, aus dem finsteren Verlies der Sünde in das Licht Gottes. All die Anklagepunkte gelöscht, der Schuldbrief ist zerrissen. Es ist alles beglichen. Stell dir vor, du bekommst wenig später einen weiteren Brief und sagt, die ganze Schuld ist abgetragen. Es gab einen Prozess und alles, wofür du überführt bist, es wurde alles beglichen, du bist frei. Christen müssen sich nicht länger verstecken in Dunkelheit, sodass ihre Werke nicht offenbar werden. Sie müssen nicht heucheln, dass sie besser sind als sie eigentlich sind. Sie sind nicht mehr länger Kinder der Nacht, sondern Kinder des Tages und des Lichts, sagt die Bibel. Wir sind nicht mehr in der Dunkelheit, sondern wir sind von der Finsternis in das Licht, durften wir uns bekehren. All ihre Sünden sind vergeben. Die Gläubigen werden zu den Gerechten gezählt vor dem himmlischen Gericht. Das Gesetz und die Gerechtigkeit Gottes klagen den Gläubigen nicht mehr an. Alle Anklagen wurden fortgeschafft. Die Strafe ist bereinigt. Es wird den Christen nichts mehr zur Last gelegt, sondern sie zählen als gerecht. Schon in diesem Leben, weil es ein vorgezogenes Gericht gab. Das Kreuz von Golgatha ist ein vorgezogenes Gericht Gottes. Ich habe es schon so häufig gesagt, es ist nicht der Gerichtshof der Römer. Es ist der Gerichtshof Gottes. Und durch den Glauben ist unsere Schuld am Kreuz von Golgatha bezahlt worden, das Gericht schon vollzogen und alle Gläubigen sind frei. Die Fesseln der Schuld sind abgenommen und die Gläubigen, sie sind gekleidet in vollkommener Gerechtigkeit vor den heiligen Augen Gottes durch Christus, den Stellvertreter. Rechtfertigung, es heißt jetzt gelten wir als gerecht vor Gott. Wir haben einen neuen rechtlichen Stand, keine Vorstrafe, kein anstehendes Strafgericht. Ein Christ wird durch den Glauben an Christus für gerecht erklärt, weil Christus, unser Stellvertreter, all unsere Sünde auf sich genommen hat. Nun, das hat eine Auswirkung auf die Ewigkeit, auf das Leben nach dem Tod. Aber es hat auch eine Auswirkung auf das Leben heute, auf hier und jetzt. Wie wir mit dem Bewusstsein umgehen, wer wir sind vor Gott. Der natürliche Mensch, Paulus sagt, er drückt die Wahrheit nieder durch Lüge. Er will nicht wahrhaben, dass er schuldig ist vor Gott. Deswegen spricht er, es ist kein Gott. Aber der Christ, er weiß, oh ja, es ist ein Gott. Und von Natur aus war ich schuldig vor diesem Gott. Eine Konsequenz der Sünde ist, dass wir strafwürdig sind vor dem heiligen und gerechten Gott. Aber Rechtfertigung heißt, wir müssen uns nicht selbst betrügen, um irgendwie ein freies Leben zu haben. Christus hat unsere Schuld von uns genommen. Wir gelten als gerecht. Zweitens, nicht nur das, auch die Kindschaft, und das bedeutet ein neuer Beziehungsstand. Die Christen kehren von der Macht des Satan zu Gott. Die Sünde hat nicht nur rechtliche Konsequenzen, nicht nur strafrechtliche Konsequenzen, sondern die Sünde macht Gott zu unserem Feind. Die Sünde entfremdet uns von Gott. In Jesaja heißt es, die Sünde ist wie eine Wand, die uns trennt von Gott. Die Menschen hassen Gott und alles Heilige durch die Sünde. Und Jesus erklärt seinen Widersachern in Johannes 8, ihr habt den Teufel zum Vater. Und ihr begehrt genau das, was teuflisch ist. Ja, Satan wirkt in den Kindern des Ungehorsams. Er übt seine Macht und seine Verführung und Verblendung an ihnen aus. Doch wer von Gott zu Christus gerufen wird, der kehrt ab von der Macht Satans und er darf Gott nahen und seine segnende Macht erfahren. Die Gläubigen werden als Kinder Gottes aufgenommen, adoptiert, die zählen zu Gottes Hausgenossen. Sie heißen Söhne und Töchter Gottes. Nicht nur Straffreiheit, sodass die Schuld an ihnen nicht ausgeführt wird, sondern sogar Aufnahme in die Gemeinschaft mit Gott. Hier ist eine soziale Komponente. Sobald der Glaube durch die Seele eines Sünders strömt, gehört er zu dem Adel des höchsten Königs an. Er gehört zur Familie Gottes. Jesu Vater ist auch ihr Vater. Jesus, ihr älterer Bruder, und der Geist der Sohnschaft wohnt in ihnen und ruft, aber lieber Vater. Nun, die Tatsache, dass ein Mensch Gemeinschaft haben kann mit Gott, ist eine Wohltat, die durch die Verbindung mit Christus herkommt. Und alle Gläubigen sind Brüder und Schwestern, die Gemeinde des Herrn. Es ist eine völlig neue Gemeinschaft, eine völlig neue Verbindung des Gläubigen zu Gott und allen Gläubigen. Die Kindschaft verändert unsere Beziehung. Gott erklärt sich als unser Vater. Was für eine unvorstellbare Gnade. Ein Christ gehört mit der Berufung augenblicklich zur Familie Gottes. In Christus werden wir rechtlich freigesprochen und herzlich aufgenommen in eine Beziehung mit dem dreieinigen Gott. Paulus sagt auch zu Agrippa, und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich. Mit dem Erbe ist der Anteil gemeint, der dem Volk Gottes zukommt. Jeder, der zu Gott gehört, hat auch die Privilegien der Gotteskindschaft. Sklaven oder Diener oder Nachbarn, die erben nichts. Aber die Kinder, sie haben ein Anrecht. Sie haben ein Anrecht. Und das ist das, was Paulus sagt. Durch das Evangelium bekommen wir ein Erbe von Gott, ein Anrecht an seinen Wohltaten. Es ist nicht nur ein Titel, nicht nur ein Name, sondern es hat Auswirkungen auf unser Leben, sowohl in der Zukunft, aber auch jetzt, dass wir Gemeinschaft haben können mit Gott, dass er nicht mehr unser Feind ist, dass er nicht mehr ein Fremder ist, sondern dass wir ihm nahen dürfen, dass wir ihn Vater nennen dürfen, dass wir wissen, er ist besorgt um uns und dass wir eine geistliche Verbundenheit haben dürfen mit all den Geschwistern im Glauben. Und drittens, Heiligung, ein neuer moralischer Zustand. Es gibt nicht nur diese augenblicklichen Veränderungen mit dieser Bekehrung, die Veränderung des Standes, sondern mit der wirksamen Berufung beginnt auch ein Prozess, eine fortwährende Veränderung. Diejenigen, die der Heilige Gott zu sich ruft, die ruft er auch zu einer inwendigen Veränderung. Paulus sagt, die durch den Glauben an mich geheiligt sind, das hat Jesus zu ihm gesagt, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Nicht nur der Stand und Status wird verändert, sondern die ganze Gesinnung, die ganze Einstellung, das Verhalten, das Denken, das Reden, unser ganzes Leben. Mit der wirksamen Berufung wohnt der Geist der Heiligkeit in den Gläubigen und er beginnt ein gutes Werk, das er auch vollendet. Er bricht die Macht der Sünde im Menschen, er ruft auf und kräftigt für den Kampf gegen das Fleisch und er wirkt kontinuierlich eine Erneuerung in dem Sünder immer mehr, so dass er ihn formt in das Bild Christi. Und zu diesem Ruf des Evangeliums gehört nämlich deswegen auch der Ruf zur Buße. In Vers 19 lesen wir, daher, König Agrippa, war ich nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung, sondern verkündigte denen in Damaskus zuerst und in Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen Buße zu tun und sich zu Gott zu bekehren, indem sie der Buße würdige Werke vollbrächten. Die beständige Abkehr von der Sünde und die Hinkehr zu Gott. Das bedeutet Buße, eine Veränderung der Gesinnung, die uns immer wieder neu zu Christus hintreibt, weg von dem sündigen und fleischlichen Haltung. Heiligung wird praktisch, es kommt aus der veränderten Gesinnung, aber es wirkt auch mit dem neuen Denken auch ein neues Tun. Werke, die der Buße entsprechen. An den Werken sieht man, hier hat sich wirklich etwas verändert. Heiligung ist nicht eine Bedingung, um zu Gott zu kommen, sondern eine Wohltat, die Gott dem Gläubigen schenkt und die durch den Glauben in dem Menschen voranschreitet. Die Bibel sagt, eher könnte ein Leopard seine Flecken loswerden, als dass ein böser Mensch Gutes tun kann. Doch durch die Heiligung lehrt uns Gott, das Böse zu lassen und darin zu wachsen, das zu tun, was Gott gefällt und was gut ist. Erst durch das, was Gott in uns wirkt, können wir lernen, Gutes zu wirken, in Heiligung voranzuschreiten. Nun, drei Wohltaten, aus denen heraus wiederum viele weitere Wohltaten herauskommen und die damit verbunden sind. All das, was uns als Christen kostbar und wichtig ist, es kommt alles, es fließt alles heraus aus den Segnungen Gottes. Und wir müssen verstehen, Diese Wohltaten sind die Antwort auf das Verderben der Sünde. Und darum lerne diese Wohltaten kennen. Rechtfertigung, Kindschaft und Heiligung. Nun, das sind theologische Begriffe, die für den einen oder anderen vielleicht auch etwas kompliziert oder etwas unförmig klingen. Was soll das genau bedeuten? Vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, ach, mir ist das alles nicht so wichtig, dieser theologische Kram. Ich habe Jesus und das reicht mir. Nun, die Bibel ruft uns auf, zu forschen und zu erkennen, was es heißt, Jesus zu haben. Wir sollen keine oberflächliche oder sogar geringes Bild davon haben, was es heißt, zu Christus zu gehören. Sondern wir sollen darin wachsen, zu erkennen, was Christus für uns getan hat, wer er für uns ist, welche Segnungen aus ihm hervorgehen. In ihm haben wir die Segnungen des Himmels. Und es ist nicht fromm und kindlich, sondern stolz und träge, wenn wir nicht tiefer darüber nachdenken und ernsthaft lernen, was der Vater uns in Christus geschenkt hat. Und diese drei Wohltaten, wie gesagt, sie sind die Antwort der Gnade, die Antwort des Evangeliums auf die Wirkung der Sünde. Die Sünde hat uns schuldig gemacht vor dem Gericht Gottes. Und die Sünde hat uns getrennt von dem heiligen und lebendigen Gott. Und die Sünde hat unser ganzes Denken und unser ganzes Wesen verdorben. In allen Bereichen unseres Lebens ist die Sünde hineingekommen und hat alles verdorben, hat alles beschmutzt. Und darum lerne diese Wohltaten in Christus kennen. Sie verändern jeden Aspekt deines Lebens. Das Christentum ist nicht nur etwas, was irgendwann nach dem Tod in Kraft tritt, wo man sagt, ja, ich habe ein Konto angelegt und dann, wenn es soweit ist, dann habe ich davon etwas. Jetzt verändert es etwas. Die Wohltaten, sie gelten dir jetzt. Es ist jetzt, dass die Macht der Sünde gebrochen ist. Es ist jetzt, dass du frei und gerecht erklärt wirst und straffrei hineingehen kannst. Es ist jetzt, dass du Gott als Vater anrufen kannst. Es ist jetzt, dass du fortschreiten kannst in Heiligung und verändert wirst in das Bild Christi. Lass uns dem treu nachgehen, auch in den nächsten Einheiten, was es heißt, gerechtfertigt zu sein und welche Segnungen damit verknüpft sind und was es heißt, die Kindschaft zu empfangen und wie wir das in diesem Leben gebrauchen können. Und lass uns lernen, warum Heiligung nicht nur eine Forderung ist, sondern eine Wohltat, die mit vielen anderen Segnungen Gottes verbunden ist. Ihr Lieben, wir sind aufgerufen, dass unsere Augen geöffnet werden, wie Paulus zu Agrippa sagt. Unsere Augen sollen geöffnet werden. Wir sollen sehen und erkennen, was für einen reichen Segen wir in Christus haben. Und darum lasst uns lernen und verstehen und erkennen und darüber nachsinnen. Gerade dafür haben wir hier diese Abendgottesdienste eingerichtet. König Agrippa hat es vermutlich nicht getan. Wir lesen nicht mehr davon. Aber du und ich, wir dürfen nachsinnen über die Wohltaten des Herrn, damit wir in diesem Leben genießen können und Gott dafür anbeten und preisen können, was er uns in Christus getan hat. Lerne die Wohltaten kennen. Aber lerne auch die Bedeutung kennen dieser Einheit. Vielleicht denkst du ja, Am Kreuz, da ist die Rechtfertigung geschehen. Es ist, meine Schuld ist mir vergeben. Darum geht es. Aber du verstehst die Rechtfertigung nicht, wenn du nicht verstehst, wie es verbunden ist mit der Kindschaft und mit der Heiligung. Nun stell dir vor, da ist jemand, der sagt, ich weiß, dass meine Sünden mir vergeben sind, aber mit Heiligung, ach, das brauche ich ja nicht. Ich bin ja gerechtfertigt. Wisst ihr, was die Bibel dazu sagt? Du betrügst dich. Du bist ein Heuchler. Wer sagt, er ist gerechtfertigt worden, aber es ist keine Heiligung, kein Hass gegen Sünde, kein Streben nach dem, was Gott gefällt. Der hat keine Beziehung zu Gott. Er ist kein Kind Gottes. Es gibt keine Rechtfertigung ohne Kindschaft und ohne Heiligung. Oder andere sagen, ach, das ist so eine antike Vorstellung, wo das mit dem Recht und dem Stand alles so wichtig war. Ach, die Religion, der Glaube, es geht einfach nur um die Beziehung. Nun, du verstehst nicht, wer Gott ist. Wenn du sagst, du bist in Beziehung, in Gemeinschaft mit ihm und sagst, es hat nichts mit Sünde zu tun. Es hat nichts mit Rechtfertigung zu tun. Es hat nichts mit Gericht zu tun. Traurigerweise gibt es immer mehr in unserer Zeit, die so reden, die so predigen, dass es nur um die Liebe Gottes geht, aber nicht mehr um Gerechtigkeit und nicht mehr um Heiligkeit. Und das Kreuz von Christus ist nur eine Demonstration der Liebe und nicht der Ort, wo deine Sünde bestraft wurde, wo der Zorn Gottes auf Christus kam. Warum hat er gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil Sünde uns trennt von Gott. Und warum ist es stockfinster geworden, als er am Kreuz hing? Weil wir im Stand der Finsternis waren und nicht im Licht. Und warum musste Christus ein vollkommenes und gerechtes Leben führen? Weil uns die Heiligung mangelt. Und er hat sein vollkommenes, sündloses, fleckenloses, fehlerloses Leben gegeben als ein einzig mögliches Opfer für unsere Sünden. Wir müssen verstehen, diese drei Wohltaten, sie hängen miteinander zusammen. Und du kannst nichts davon haben. Du kannst nichts davon haben ohne die anderen. Oder vielleicht sagst du, nee, es geht einfach um Heiligung. Das, was das Evangelium mir bringt, ist ein Vorbild von Christus, damit ich angespornt werde, heilig zu leben in meiner Kraft. Und du kannst nichts davon ohne Rechtfertigung und ohne Kindschaft. Ohne den Geist Gottes in dir wirst du überhaupt nicht voranschreiten in der Heiligung. Das ist eine falsche Werksgerechtigkeit. Nun ja, in der Heiligung sollen wir aktiv sein. Aber gerade durch die Befreiung des Evangeliums und durch die wirksame Gnade des Geistes der Sohnschaft, der in uns wirkt. Und zuletzt, lerne deinen Mangel kennen. Diejenigen unter euch, die noch nicht wirksam zu Christus gerufen wurden, die nicht sagen können, ja, der Herr ist mein und ich bin sein. Lasst euch warnen. Die Wohltaten, von denen wir hier gesprochen haben, sie gelten nicht jedem Menschen. In der Volksfrömmigkeit wird so gerne von dem lieben Gott geredet, von dem gnädigen Gott. Aber es wird eine Sache missachtet. Es gibt der liebe und gnädige Gott, ist gleichzeitig der richtende und strafende und zürnende Gott. Und dieser Gott ist nicht der Vater aller Menschen. Die Bibel spricht nicht so. Darum lass dich warnen, ohne Bekehrung, ohne eine neue Geburt wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Ohne diese wirksame Berufung, bei der Gott dich zu Christus ruft und zieht, hast du keinen Anteil an den Wohltaten der Gnade. Du bist nicht gerechtfertigt, sondern das Urteil der Verdammnis steht noch über dir. Jede Sünde verdient das Strafgericht des heiligen und gerechten Gottes. Und wenn Christus es nicht für dich auf Golgatha getragen hat, oh, dann wirst du es erfahren am letzten Tag. Mit dem Klang der Posaune, wo Christus wiederkommen wird. Und ein großer weißer Thron wird aufgerichtet. Und die Bücher werden aufgetan und keine einzige Sünde bleibt ungestraft. Wenn deine Sünde nicht am Kreuz von Golgatha bezahlt wurde, wirst du sie bezahlen in Ewigkeit. Und alles, was du tust, ist sündigen, seit deiner Geburt an. Du versuchst es vielleicht niederzudrücken durch deine Vergleiche mit deinem Nachbarn oder mit anderen in deiner Familie, mit deinen Geschwistern. Aber weißt du was? Jeden Tag häufst du Gründe dafür auf, dass Gott dich in die ewige Finsternis wirft. Deine Sünde wird dich finden. Und wenn du nicht zu Christus kommst, hast du keinen Anteil an der Gnade der Rechtfertigung. Und achte das nicht gering. Ja, in der Gemeinde wird viel von Vergebung der Sünden gesprochen. Zu Recht, von der großen Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Oh ja, mit Freude und mit Jubel. Aber täusche dich nicht, ohne Verbindung mit Christus hast du keine Gerechtigkeit. Ohne Christus gibt es keine rettende Gnade für dich. Keine Vergebung, kein neuer Stand vor Gott. Wenn Christus nicht dein Retter ist, dann bleibt er dein Richter. Dann bleibt der Zorn Gottes auf dir. Und du bist auch nicht angenommen. Du hast kein Recht, Gott deinen Vater zu nennen. Du bist noch ein Feind Gottes und der Zorn Gottes lodert über dir. Vielleicht sind deine Eltern Christen. Und du sagst, ja, ich habe aber einen Vater, der Christ ist. Aber das heißt nicht, dass du von Gott angenommen bist. Du hast keine Gemeinschaft mit Gott, keine geistliche Verbundenheit mit deinen Kindern, kein Anrecht auf Segen, ohne dass Gott dein Herz mit Christus vereinigt. Lass dich warnen, Kind des Zorns, nur die, die Christus aufnehmen, sie werden auch Kinder Gottes genannt und sind es auch. Und du bist nicht geheiligt. Egal, wie sehr du dich um einen guten Ruf oder um Ansehen vor den Menschen bemühst, wenn Christi Geist nicht in dir wirkt, kennst du nichts von wahrer Heiligung. Du hast eine äußerlich schöne, ordentliche Form, aber innerlich bist du wie ein verwestes Grab. Die Bibel nennt es Heuchelei. Und Gott verabscheut es. Und vertraue nicht auf deine Werke. Vertraue nicht auf das, was du äußerlich aufbauen kannst. Vertraue nicht auf deine Vergleiche mit anderen Menschen. Das, was du für heilig erklärst, ist noch lange nicht heilig in den Augen Gottes. Irre dich nicht. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Niemand. Tue Buße und glaube an den Herrn Jesus. Lass ab von all deinen falschen Gedanken und deinen nichtigen Vertrauen. Aber vertraue ganz auf Christus und seine Barmherzigkeit. Allein das, was Christus wirkt, macht all den Schaden der Sünde gut. Allein in Christus finden wir volle Rechtfertigung, schon in diesem Leben. Und völlige Annahme bei Gott, dem Vater. Ohne dass wir es uns verdienen müssen, erkaufen müssen, erarbeiten müssen. Und allein durch Christus beginnt das gnädige Werk, die Wohltat der Heiligung in dir. Seine Wohltaten sind größer als alles, was die Welt und alle Könige und Herrscher dieser Welt dir geben können. Was du brauchst in diesem Leben, in dieser gefallenen Welt, wo die Sünde ihren Stempel auf alle Bereiche deines Lebens gedrückt hat. Was du brauchst, ist Rechtfertigung und Gotteskindschaft und Heiligung. Und dies findest du nur in Christus allein, dem großen Erlöser der Erwählten. Amen.